Audio Now.
Naja, also ich muss auch zurückblickend sagen, das war jetzt nicht mein Traumberuf, so wie ich mir den vorgestellt habe, aber auch eine sehr spannende Zeit und sehr interessant, und ich habe auch viel mitgenommen und eben festgestellt, dass es hauptsächlich einfach eine Verwaltung ist, ja, diese Forstverwaltung, dass eigentlich für den Wald und für die klassischen Försterinnen-Tätigkeiten gar nicht so viel Zeit auch mehr bleibt.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu meinem neuesten Podcast. Heute geht es um das Thema, was macht eigentlich ein Förster oder eine Försterin? Warum wird man so etwas überhaupt und macht das überhaupt noch Sinn angesichts des Waldsterbens? Dazu unterhalte ich mich mit meinem jungen Kollegen Josef Eichler. Josef hat Forstwirtschaft studiert und arbeitet in Wohllebens Waldakademie. Was für ein Zufall, dass wir heute hier zusammensitzen im Studio. Aber das ist ein Gespräch, auf das ich mich schon lange gefreut habe, weil ich von Josef verschiedene Sachen wissen möchte. Aber wir fangen mal an, Josef. Erstmal hallo.
Hallo Peter.
Wir fangen mal an mit deinem schönsten Walderlebnis.
Mein schönstes Walderlebnis. Das war tatsächlich ein Familienspaziergang. Und ich kann dir gar nicht mehr sagen, in welchem Wald das war. Das war in der Nähe von Rosenheim, Oberbayern. Und da bin ich an eine Buche gekommen, ja, mit der Familie, und das war ein beeindruckender Baum, also gar nicht unter forstlichen Aspekten, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, das war einfach irgendwie ein knorriger, dicker, alter Baum, und der war irgendwie so beeindruckend, dass der tatsächlich im Kopf hängen geblieben ist.
So, also über einen einzelnen Baum, ist da deine Entscheidung gefallen, Förster zu werden, oder stammst du aus einer alten Försterfamilie, altes Förstergeschlecht?
Nein, also weder noch, weder war das die Situation, in der ich mich dazu entschieden habe, Förster zu werden, noch komme ich aus einer Försterfamilie. Also meine Eltern haben eigentlich gar nichts mit Wald zu tun. Die sind beide Kirchenmaler und Restauratoren, und auch in der längeren Ahnenhistorie sind keine Förster dabei. Mein Opa, der wollte unbedingt mal Förster werden, aber der durfte damals nicht. Der hat es nicht aufs Gymnasium geschafft, beziehungsweise durfte da nicht drauf. Aber sonst keine Berührungspunkte zur Forstwirtschaft.
Also sind wir zwei ganz untypisch, oder? Also zumindest zu meiner Zeit waren unter den Studierenden relativ viele so aus so Forstdynastien. Also bei mir ist das auch nicht so. Ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt hatte. Bei mir ist die Forstverbindung auch ein bisschen verworren, so ähnlich wie bei dir, mit dem Opa, der es nicht gemacht hat. Bei mir war es meine Oma, die mal einen Förster zum Freund hatte, von dem sie sich aber trennen wollte, und der daraufhin gesagt hat, ach, dann bringen wir uns doch beide um.
Oh,
das ist auch meine Berührung mit. Also ich bin, das
ganz ist keine spezielle Beziehung.
Das ist keine Forstdynastie, würde ich sagen. So, also du bist da völlig umleckt reingerutscht.
Ja.
Was hast du denn eigentlich unter dem Beruf vorgestellt?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe rückblickend keine Ahnung. Also ich habe mich eigentlich nur für die Hochschule in Weihenstephan interessiert, tatsächlich. Ich habe nämlich nach dem Abitur war es so, dass ich keine Ahnung hatte, was ich machen möchte, und habe dann erstmal ein freiwilliges ökologisches Jahr gemacht. Und,
also was, wenn ich fragen darf? Also auch schon in der Richtung, oder?
Nee, das war an einem Jugendhaus, also wie eine Jugendherberge. Die hatten allerdings extensive Landwirtschaft noch mit dabei, so Gartenbaubetrieb, ein paar Wildschafe. Und da war ich eigentlich so Mädchen für alles. Von in der Küche über Schafe misten bis hin zu Unkrautjäten. Also wirklich sämtliche Bereiche, nichts mit Forstwirtschaft, aber während diesem ökologischen Jahr macht man auch so Schwerpunktthemen. Und da habe ich einen Vortrag gehört von einem ehemaligen Professor aus Weihenstephan zur ökologischen Landwirtschaft. Und das war für mich so faszinierend, also ökologische Landwirtschaft, Permakultur, alles Mögliche, was es da gibt. Und dachte mir, ja, das machst du. Also ökologische Landwirtschaft war dann mein Thema, und hatte da aber auch keine Berührungspunkte vorher. Und so, irgendwann hat mir jemand gesagt, nee, das war mir so irgendwie so ein bisschen gedacht, stochern.
Als Kind habe ich immer schon von Bäumen geträumt und ich habe gedacht, keine Ahnung was man sich halt so vorstellt.
Gar nicht. Null. Nein, gar nicht. Und bin dann auf die Homepage von der Hochschule. Und irgendwann hat mir mal jemand gesagt, ja, Landwirtschaft ohne eigenen Hof zu lernen, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders, aber zu der Zeit habe ich mich da quasi beeinflussen lassen und habe dann aber auch gelesen, dass man Forstwirtschaft studieren kann. Ja?
Also, so, und jetzt kommt aber die entscheidende Frage. Hast du dann praktisch den Prospekt der Hochschule gelesen und hast gesagt, ach, sowas ist ein Förster?
Ja.
Ist denn ein Förster nach, so ungefähr nach dem Hochschulprospekt? Hast du noch eine Erinnerung?
Er ist viel draußen im Wald. Also das, das hat mich dann irgendwie gepackt. Also sehr viel draußen, sowohl im Sommer als auch im Winterhalbjahr, im Semester. Viele Übungen wirklich im Gelände. Und das fand ich spannend. Dann Tiere, Pflanzen rund um das Thema Wald. Das war tatsächlich das, was mich dann irgendwie gepackt hat, ja, und weil man eben keinen eigenen Hof zu Hause brauchte.
Okay, also schöne Begründung. Aber gut, es kristallisiert sich so langsam raus. Ein Förster ist viel draußen und viel frische Luft, hat irgendwas mit Tieren zu tun, wahrscheinlich auch mit Bäumen. Interessanterweise ist das noch gar nicht groß gekommen. Und, aber ich komme nochmal auf die Tiere zurück. Ich weiß ja, dass du mittlerweile kein Fleisch mehr isst. So. Und bei den Tieren würde ich jetzt mal unterstellen, hast du wahrscheinlich eher gedacht, so Tiere beobachten, man lebt zusammen so ein bisschen draußen. Und aber dann kommt ja relativ schnell auch das Thema Jagd.
Ja.
Und die Sicht auf Tiere als Schädlinge. War das während des Studiums egal oder hat sich das so quasi harmonisch ergeben, dass man sagt, naja, gehört halt dazu, dann schießen wir die halt.
Tatsächlich eher so das Zweite. Hat sich so ergeben und auch wie du schon gesagt hast, diese Betrachtungsweise als, eigentlich ganz krass als Schädlinge. Also das ist schon so, was man mitbekommen hat im Forststudium, dass man sagt, okay, von den Tieren gibt es zu viele, gerade Rehe, Hirsche, die fressen den Wald auf, da muss auf jeden Fall was getan werden, da muss man Tiere schießen, damit der Wald wieder intakt wachsen kann. Und möglichst alleine, ohne dass man da irgendwie die Bäume in Schutzhüllen packt, die sie vor dem Verbiss schützen sollen. Und dann war das irgendwie eine Art Selbstverständlichkeit. Und ich habe dann tatsächlich auch wenig darüber nachgedacht und habe dann auch den Jagdschein während des Studiums gemacht. Und bin auch nach dem Studium dann zur Jagd gegangen. Für mich war es dann lediglich noch wichtig, dass wenn man eben schon ein Tier schießt, dass man es dann auch möglichst irgendwie selber isst.
Okay, also hast du nicht so viel geschossen.
Ich habe tatsächlich nicht, ich habe tatsächlich nicht allzu viel geschossen, genau.
Also übrigens ähnlich. Also ich jage jetzt schon seit Jahren noch nicht mehr, weil ich persönlich das mittlerweile ablehne, aber ich bin da genauso reingerutscht, man empfindet das als normal. Also ja. Tiere totschießen, ja, ist nicht immer schön, ne? Und es sitzt auch nicht jeder Schuss so, wie er soll, nee. Das muss man auch fairerweise sagen. Aber das klingt ja alles so logisch. Also man hackt Bäume ab, man schießt Tiere tot. Aber ich komme nochmal zurück auf den Ausgang. Das ist ja, also du kamst da völlig ohne Vorstellung rein. Also du bist quasi mit dem Studium auch in deiner Vorstellung geformt worden.
Richtig, also absolut. Das war bei mir selbst, es gab nicht mal so ein Vorbereitungspraktikum. Das ist in diesem Jahr weggefallen, in dem ich das Studieren angefangen habe, weil es da irgendwie eine Umstellung gab von den Abschlussjahrgängen G9, G8 und dann hat man dieses Praktikum gekippt. Das heißt,
ich hatte... Das war ein Jahr kürzer, also Abitur mit 8. Klasse, also 8. Klasse Gymnasium.
Ne? Genau, so war es. Und dann hatten die Sorge, dass zu viele auf einmal anfangen und haben deswegen im Jahr davor dieses Vorpraktikum irgendwie gecancelt und deswegen hatte ich nicht mal da irgendwie die Möglichkeit, irgendwo reinzuschauen und was wirklich aus dem praktischen Forstbetrieb, sage ich jetzt mal, draußen kennenzulernen. Und dann hat mich das Studium auf jeden Fall geprägt, ja.
und auch gepackt irgendwo, oder? Also ich meine, du bist ja immer noch Förster.
Genau, also es hat auch wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Habe dort ja viele Freunde auch kennengelernt. Interessanterweise, wenn ich mich so zurückerinnere, sind die Leute, mit denen ich meistens zu tun hatte, waren auch nicht aus irgendwie Forstdynastien oder hatten nichts mit Forstwirtschaft im Vorfeld zu tun. Das heißt, ähnlich wie bei uns. Aber der Großteil der Leute im Studium, die waren wirklich schon so aus fünfter Generation Förster oder ein Holzhandel zu Hause oder irgendwie jagdliche Vorprägungen. Also das war schon der überwiegende Teil auf jeden Fall.
Wart ihr da nicht so ein bisschen, na, ich sag mal, Studierende zweiter Klasse? Oder, also bei uns war das damals so, die so richtig aus diesen Forstdynastien kamen, die hatten schon so teure Lederhosen an und wir sagten, okay, kann ich mir gar nicht leisten, selbst wenn ich mein ganzes Monatsgehalt dafür ausgebe. Also da gab es sogar optische Unterschiede. War das bei euch auch noch so? Ja. Ich meine, man muss dazu sagen, vielleicht, ihr hört das ja nicht, wenn ihr jetzt zuhört bei dem Podcast, Josef und ich liegen ja eine Generation auseinander. Da hätte sich ja was tun können.
Also mit den Klamotten war immer noch so. Also vielleicht andere Marken, das weiß ich jetzt nicht. Aber eine der ersten Handlungen, ich glaube noch in der ersten, wenn ich sogar, ich glaube in der ersten Woche nach Studienbeginn habe ich mir Arbeitshosen gekauft in Braun, weil ich zuvor auch nur in Jeans unterwegs war. Und dann habe ich mit einem Freund, den ich da auch in der ersten Woche kennengelernt habe, haben wir uns gleich irgendwie neu eingekleidet, allerdings in einem günstigen Arbeitsklamottenausstatter, sage ich jetzt mal.
Aber in den Farben, wie man es
genau, in den Farben dunkel, oliv, grün, braun, beige. Und einmal im Semester gingen auch Kataloge durch, weil Forststudenten häufig Rabatte bekommen bei verschiedenen Herstellern oder Ausstattern von Kleidung, aber häufig auch Jagdkleidung. Und da muss man sagen, die ist zum Teil sehr, sehr teuer. Und da habe ich mir nie was davon gekauft, weil man ist ja dann doch Student noch.
Ja, aber es ist interessant, ne? Also ich fühle mich wirklich in alte Zeiten zurückgesetzt. Also bei mir war es so, ich stand am ersten Tag, bei uns gab es noch ein Praktikum. Dienstanfänger nannte sich das, da wurde man ja auch schon bezahlt. Ich glaube, man hat damals, ich weiß es gar nicht mehr, 700 Mark verdient oder so. Boah, schon, war ja schon was. Und ich kam da auch an den blauer Jeans, blaue Jacke und der Förster, bei dem ich das Praktikum machen sollte, machte die Tür auf und kriegte erstmal einen Schreck so ungefähr. Ne? Ich steht ja da in blau und ist genauso wie bei dir. Ich bin dann auch in so ein Jagdkaufhaus nach Bonn gefahren. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Mit da so eine Kniebundhose und meine Mutter hat mir noch grüne Strümpfe gestrickt und ein grünes Hemd und so weiter. Aber das ist eigentlich total irre. Warum kann man nicht in Rot und Weiß studieren?
Gute Frage, ja. würde wahrscheinlich auffallen. Also ich weiß nicht, ob sich mittlerweile was geändert hat. Ich meine, allzu lange ist es nicht her. Ich vermute nicht.
Ja. Wann ist dein Abschluss gewesen?
2015.
Ja, okay, also das ist, also wenn sich ich habe abgeschlossen 1987, also schon ein paar Jahre her, bis 2015 nicht so viel geändert hat, dann wahrscheinlich in den letzten 7 Jahren auch nicht. Ja. Das ist schon interessant, aber ich habe das schon mal gehört, das gibt es, glaube ich, auch bei anderen Studiengängen, also Geologie oder Jura oder dass man die Leute dann schon so ein bisschen an den Klamotten erkennt. Das ist ja nichts Ehrenrühriges, aber trotzdem interessant. Ist das eigentlich noch so, dass Studierende auch Hunde mitbringen können?
Auf jeden Fall.
Also nur, ich glaube, aber nur im Bereich Forstwirtschaft, oder?
Hast
du das in anderen Studiengängen auch erlebt?
Nein. Ich weiß nicht, ob das irgendwie auch erlaubt wäre in anderen Studiengängen. Oder ob man sich da einfach gar nicht traut, einen Hund mitzubringen.
Oder umgekehrt, ob man im Bereich Forstwirtschaft ja einfach einen Hund mitbringen.
Also das kann natürlich auch sein, aber ich glaube, da war es ausdrücklich sogar erlaubt. Und teilweise hatten einige Studierenden dann mehrere Hunde. Das heißt,
Ach so, ein ganzes Rudel.
Ja, die hatten dann schon, die sind dann auch so in der Hundezucht dann mit unterwegs gewesen. Also teilweise dann mit 4, 5 Hunden. Und
im Hörsaal, gab es da keine Beißereien oder Kläffereien oder sonst irgendwas?
Interessanterweise nicht, aber ich war jetzt nie, ich bin ohne Haustiere groß geworden und war jetzt auch nie der ganz große Hundeliebhaber, muss ich sagen. Und bei mir war es dann eher so, dass ich es eher als unangenehm empfunden habe, vor allem wenn man vorher draußen war und es geregnet hat. Weil dann sitzt man im Hörsaal mit, der sowieso zu klein war, also wir waren mehr Studierende, als es Sitzplätze gab. und sitze dann da mit 130 Studierenden und circa 50 Hunden, die alle nach nasser Hund riechen. Und dann kann man sich vorstellen, wie die Luft in so einem Hörsaal dann ist.
Und der ein oder andere Hund hat sich vielleicht auch irgendwie gewälzt, ne?
Ja, also ich kam auch mal zurück auf meinen Platz und da war auf meinen Mitschriften auf dem Tisch waren da mehrere Hundespuren drauf.
Ah, interessant. Also, naja, ziehen wir da mal einen Strich drunter. Ihr habt ja beim Studium, während des Studiums, auch sicher mitgekriegt, wie es um die Wälder steht. Selbst wenn das Forstwirtschaftsschäden sind, so wie ich es ja definieren würde. Aber auf jeden Fall geht da draußen ja sehr viel kaputt. Also zu unserer Zeit war es das Waldsterben, wo ich gedacht habe, wenn ich fertig bin, ich habe 83 angefangen, wenn ich 87 fertig werde, ist vielleicht schon der größte Teil des Waldes kaputt. Gab es bei euch auch so? So ein Ausblick eher der deprimierenden Art in Bezug auf euer zukünftiges Berufsfeld oder bist du sehr optimistisch rausgegangen?
Ich bin sehr optimistisch rausgegangen. Also es war auch tatsächlich während dem Studium, wenn ich mich zurückerinnere, nicht keine Katastrophenstimmung. Vielleicht lag es auch daran, dass das quasi so ein Zeitraum war, ich sage jetzt mal nach den letzten ganz großen Stürmen 1990 bis hin jetzt zur Trockenheit 2018 beginnend, da ist jetzt nicht ganz so viel Dramatisches passiert im Wald, also keine ganz großen Flächen abgestorben. Gut, es gab den Sturm 2007, den Kyrill, aber wir haben gehört oder gelernt, man ist dran am Waldumbau, Wald soll stabiler werden und da zu dem Erkenntnis kam er eben 1990 und da wird alles dafür gemacht und ich bin auch sehr, sehr positiv raus, auch was die Berufsaussichten anging, weil man gesagt hat, da hören jetzt ganz viele ältere Försterinnen und Förster sind sehr überwiegend auf.
Ja, ich darf mal kurz einwerfen, ich bin jetzt 58, genau.
Und dann bekommt ihr auch einen Job.
Ja. Das sah bei uns ein bisschen anders aus. Also deine Zukunftsaussichten waren so gut, weil die bei uns so schlecht waren, weil wir sind ja die geburtenstarken Jahrgänge. Ich bin Jahrgang 64, das ist ja der stärkste überhaupt in Deutschland gewesen und das ist natürlich auf einen weniger starken Abgang getroffen. Also bei uns sind nicht gleich alle übernommen worden. Ich glaube, bis zum Schluss noch nicht mal alle. Aber da sah es ein bisschen schlechter aus. Aber immerhin waren die Zukunftsaussichten gefühlt für euch besser. Tatsächlich sind sie ja eigentlich schlechter, wenn man sich das draußen anguckt. Also das, was wir befürchtet haben, das passiert gerade jetzt, dass der Wald wirklich großflächig kaputt geht. Klar, es sind natürlich überwiegend die Fichtenplantagen. Aber gehen wir mal der Reihenfolge nach. Also nochmal dein Forstbild. Bevor du angefangen hast zu studieren, klar, keine Ahnung von gar nichts. Herzlichen Glückwunsch, da sind wir im selben Boot. Aber hinterher, was war denn hinterher deine Vorstellung vom Forstberuf? Also was macht erstmal was an täglichen Tätigkeiten anfällt und wie du dich so gefühlt hast?
Manchmal ist es mal so, wenn man aus dem Studium geht, dass man trotzdem denkt, man hat eigentlich keine Ahnung.
Gut, das geht mir bis heute so.
Ja, mir auch. Und dann war es für mich war sehr, sehr entscheidend, war das Praxissemester. Das war im fünften Semester. Genau, ja, müsste fünfte Semester gewesen sein. Das war eigentlich so sehr, sehr bezeichnend, weil ich in mehrere Bereiche reingeschaut habe. Zum einen habe ich ein Praktikum tatsächlich bei dir gemacht, ja, Peter.
Da haben sich unsere Wege das erste Mal gekreuzt.
Genau.
Ich muss, also das sage ich jetzt nicht hier, um die Honig ums Maul zu schmieren, das haben wir damals direkt gesagt, Mensch, das war der beste Praktikant, den wir jemals hatten. Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt uns hier auch nochmal treffen.
Das freut mich, dankeschön. Und ja, das war insofern wegweisend, weil du viele Fragen gestellt hast, die ich leider nicht beantworten konnte. Zum einen habe ich dann überlegt, okay, hast du im Studium einfach wirklich nicht so aufgepasst, wie du hättest aufpassen sollen? Oder weißt du darüber einfach nichts? Und das Studium war ja dann im fünften Semester, so einiges hat man ja zu dem Zeitpunkt dann schon gelernt.
Also davon gehe ich aus. Deswegen haben wir das Praktikum auch so angesetzt, dass wir gesagt haben, wir nehmen kein Vorpraktikum, sondern Leute, die schon ein bisschen was mit Wald anfangen können, was du ja konntest, ne, muss man schon sagen.
Ja, und da ist dann so ganz banale Fragen eigentlich, wie zum Beispiel, was passiert eigentlich, wenn man da jetzt mit einem Rückezug, also mit einer schweren Forsterntemaschine über den Boden fährt? Was sind da die Folgen, auch die Langzeitfolgen? Und das sind ja schon sehr grundlegende Dinge, die man da vielleicht sogar verursacht oder zu verantworten hat im Wald. Und die konnte ich nicht beantworten. Und
also muss ich mal ganz kurz einhaken, weil dazu gibt es ja ganz viel Forschung und das ist ja ein großes, großes Thema, Bodenbefahrung. Das war im Studium zumindest nicht so dominant, dass du das bemerkt hast, oder?
Genau. Also ich bin absolut.
Leicht geblättet.
Also man auch zum Beispiel alternative Methoden, Bäume aus dem Wald rauszuholen, wie zum Beispiel Pferdeeinsatz, das haben wir uns im Studium so nicht angeschaut. Also man schaut sich verschiedene Maschinen an. Es gab dann sogar eine Werksbesichtigung bei einem Maschinenhersteller.
Man gab sicher auch etwas zu essen und zu trinken.
Genau, so wie das sich das natürlich gehört.
Ich meine, ist ja auch nett, muss man auch sagen.
Aber es wäre halt schön, wenn man so die ganze Bandbreite, die ganze Palette der Möglichkeiten überhaupt mal aufgezeigt bekommt, um dann später für sich oder eigentlich für den Wald und für den Waldbesitzer auch die besten Möglichkeiten zu bieten oder zu präsentieren zu können.
Ja, also das erschreckt mich jetzt schon ein bisschen. Also kein Pferdeeinsatz, weil, sagen wir mal, viele Kolleginnen und Kollegen lehnen das ja ab, weil sie sagen, geht nicht. Aber dazu sollte man das ja mal gesehen haben. Ne? Sonst kann man sich ja nicht beurteilen.
Genau. Und dann ist man wahrscheinlich relativ schnell in der Aussage dabei, wenn man es gar nicht kennt, zu sagen, geht nicht. Ja. Und das finde ich schon schade. Also das sollte auf jeden Fall mit dazugehören, dass man da solche Möglichkeiten auch kennenlernt.
Aber ich bin jetzt selber abgeschweift, also weil ich wirklich ein bisschen geplättet bin. Also Befahrungsschäden, das war bei uns im Studium tatsächlich schon ein Thema, und zwar relativ breit. Also es anscheinend zwischendurch mal wieder ein bisschen abgetaucht ist. Keine Pferde kennengelernt als Alternative. Aber der Punkt ist, wie hast du dich denn da in deinem künftigen Job dann gesehen? Also was für eine Vorstellung von Förster hast du zu dem Zeitpunkt gehabt? Weil da ging es ja schon so langsam aufs Ende zu und die berufliche Praxis.
Also ich habe mir das so vorgestellt, dass ich irgendwann zuständig bin für einen am besten Fall öffentlichen Wald, zum Beispiel für den Wald einer Gemeinde oder einer Stadt, so um die 1500 Hektar groß.
Das würde ich sagen, das ist umgerechnet 15 Quadratkilometer wären es dann.
Mhm. Ja. Und das ist so eine schöne Größe, zählt aktuell, glaube ich, eher zu den kleineren Revieren so im Vergleich. Und da kümmert man sich dann um alles Mögliche von den Waldwegen bis hin zum Holzeinschlag, Kommunikation mit den Verantwortlichen in der Gemeinde, mit den Bürgern, denen dieser Wald gehört, Verkauf des Holz auch selber. Also ich sage jetzt mal so klassische Förstertätigkeit.
Das ist eigentlich cool.
Ja.
Also normaler, also ganz früher gehört ja meistens auch ein Forsthaus dazu. Das sind die meisten Gemeinden ja verkauft.
Ja. Hätte ich mir gewünscht, aber da war mir schon klar, das gibt's fast nicht mehr.
Ja, ja. Und dann war das Büro im Haus. Mhm. Ja, dann geht man zur Tür raus, da ist man schon bei der Arbeit. Und es wird viel gejammert, wie überall, aber es ist ja immer noch so, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen viel draußen unterwegs sind.
Ja.
Das ist schon so. Aber du nicht. Also als du fertig warst, hast du genau das ja nicht gemacht.
Das stimmt. Also nach dem Studium war es dann so, dass ich ein Vorbereitungsjahr gemacht habe, weil es ja so eine gesetzliche Vorgabe gibt, dass wenn man eben so einen Traum Revier, sage ich jetzt mal, meine Vorstellung damals von 1500 Hektar haben möchte, muss man eine bestimmte Qualifikation haben und die bekommt man nur, wenn man eben ein Anwärterjahr macht, also ein Vorbereitungsjahr auf den Staatsdienst. Ja. Und da habe ich mich dann nach dem Studium beworben, hier im Bundesland Rheinland-Pfalz und bin dann da auch genommen worden.
Und hast dann da was gemacht? Weil ich weiß, dass wir haben jetzt ja dann hinterher auch wieder angefangen zusammenzuarbeiten hier in der Waldakademie. Da hat das, ich würde mal sagen, gefühlt ein Jahr gedauert, bis dieses Verwaltungszeug wieder raus war.
Ja.
Oder? Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich sag das jetzt einfach mal so frech.
Ja, also auf jeden Fall. Also man versucht natürlich auch, wenn ich ganz ehrlich bin, da möglichst viel mitzunehmen und sich zu merken, weil man am Schluss genau über diese Inhalte dann geprüft wird und dann da das Staatsexamen quasi über diese Inhalte schreiben muss. Und da habe ich sehr viel, was ich auch hier im Praktikum, aber eben auch im Studium schon gelernt hatte, wieder vergessen. Ja, also dieses Vorbereitungsjahr wird man sehr stark eingeengt, auf die jeweiligen Vorgaben des Bundeslandes und was man dort zu tun hat, was es dort für rechtliche Auflagen gibt, was für Förderungen und so weiter und so fort. Man beschäftigt sich eigentlich nur damit und da kommt der Wald meines Erachtens, also rückblickend, viel zu kurz.
Und er kam dann ja noch kürzer, denn als du fertig warst, wenn ich mich richtig erinnere, also wieder keinen Revierdienst gemacht.
Genau, ja, stimmt. Ja, also ich habe das Staatsexamen dann geschafft, bestanden, bin auch im Landesbetrieb übernommen worden und kam dann erstmal in den Innendienst.
Ja, super, herzlichen Glückwunsch. So, das ist ja, also das hat jetzt ja mit Förster, also zumindest so in der laienhaften Vorstellung, ja gar nichts mehr zu tun. Ganzen Tag im Büro sitzen.
Genau, also das war wirklich Bürojob rund um die Uhr. Es war dann tatsächlich auch schon Büroleitung, was ich sehr, sehr spannend fand, weil ich in der Richtung ja null Ausbildung hatte. Und da gehört ja auch entsprechend Personalführung dann mit dazu, wo es vorher keine Schulungen und so dazu gab. Also es war schon eine Herausforderung auf jeden Fall. Es wurde einem allerdings auch, also der Forstamtsleiter, zu dem ich dann kam, der hat mich da in der Weise schon unterstützt, weil ihm das auch irgendwie klar war, dass wenn man als Berufsanfänger dann gleich so eine Verantwortung hat, das kann irgendwie gar nicht sein. Oder man braucht da jemanden, der einem dann vielleicht noch bei dem einen oder anderen hilft. Und ja, da bin ich dann ein Stück weit reingewachsen, habe es natürlich sehr, sehr ernst auch genommen. Aber draußen im Wald war ich dann quasi erstmal gar nicht.
Also du hast es ernst genommen, aber die anderen haben dich auch ernst genommen. Oder ich meine, wenn man als junger Mensch in den Bürobetrieb kommt und das gefühlte Durchschnittsalter ist 55.
Ja, also glücklicherweise haben mich alle ernst genommen, hoffe ich zumindest. Das Gefühl gegeben, immerhin. Wobei man auch sagen muss, es war ein sehr etwas vergiftetes Klima in diesem Büro, weil es da Streitigkeiten gab, die über Jahrzehnte schon geführt wurden. Und da als Neuling da irgendwie reingeworfen zu werden, das kriegt man das natürlich schon auch mit, da, wenn sich da Leute gar nicht ausstehen können. Aber mir gegenüber waren zumindest alle sehr freundlich.
Also es ist interessant von der Parallele her, bei mir war es auch so, wobei das jetzt nicht unbedingt typisch ist, dass man so für alle, die das studieren möchten, dass man dann unbedingt anschließend erstmal im Büro landet. Aber bei mir war es eben auch so, junger Kerl kriegt das, was keiner will, nämlich Innendienst. Und mein Vorgänger ist kurz vor mir mit Herzinfarkt im Büro verschieden, weil es hat wirklich ordentlich Ärger gegeben. Ja, das war und die Kollegen haben, es waren so Männer, deswegen kann man hier das Gendern weglassen. Also derzeit gab es praktisch keine Frauen im Forstdienst, also ganz, ganz wenig. Fing gerade erst an. Die Kollegen haben jedenfalls schon Wetten abgeschlossen, wann ich wieder abhaue, ne, wann ich es nicht mehr aushalte. Und da gab es eine Angestellte, die hat den ganzen Laden terrorisiert, einschließlich die Büroleitung, in Klammern dann auch mich. Und das war echt eine harte Schule. Also ich meine, man nimmt ja immer irgendwas Positives auch mit. Also die Zeit selber war nicht positiv, zumindest am Anfang, aber hinterher dann. Mhm. Deswegen ist es schon mal schön, dass die Leute dich akzeptiert haben, weil das ist halt das Problem. Ne? Dass der Altersunterschied dann wie in vielen Verwaltungen auch völlig überaltert.
Ja. Naja, also ich muss auch zurückblickend sagen, das war jetzt nicht mein Traumberuf, so wie ich mir den vorgestellt habe, aber auch eine sehr spannende Zeit und sehr interessant und ich habe auch viel mitgenommen und eben festgestellt, dass es hauptsächlich einfach eine Verwaltung ist, ja, diese Forstverwaltung und diese Landesforsten und häufig mit diesen Verwaltungsstrukturen alleine schon so viel zu tun hat, dass eigentlich für den Wald und für die klassischen Försterinnen-Tätigkeiten gar nicht so viel Zeit auch mehr bleibt.
Das ist wirklich schade. Also vielleicht mal das als kleiner Einschub. Also ist das Magazin Geo, das ist Professor Pierre Ebisch und ich, wir haben einen Studiengang initiiert, einen neuen, um das alles mal neu aufzusetzen. Und zwar so, dass es Spaß macht. Also dieser Studiengang Sozialökologische Waldwirtschaft, der wird wahrscheinlich nächstes Jahr im Herbst an der Hochschule Eberswalde starten. Und da möchten wir das eben anders machen und vor allem auch hinterher anders machen, dass man mit Wald so umgeht, wie man sich das eigentlich vorstellt. Du hast es ganz am Anfang gesagt, mit Tieren und das Draußensein. Und auch während des Studiums kam mir das Thema Kommunikation, ne, mit allen möglichen Beteiligten dazu, auch ein bisschen Holzeinschlag. Ne, das ist ja auch in Ordnung, selbst unter ökologischen Aspekten. Und Ja, ist das denn dann, also das, daran arbeiten wir jetzt, dass das für junge Menschen sich genauso verwirklichen lässt, der Traum. Aber wie sieht es bei dir aus? Bist du dann irgendwann nochmal da dran gekommen oder war es das?
An meinen Traum?
An deinen Traum.
Ja,
also, gar nicht gehabt. Also, ich hab das noch im Ohr. Du wolltest eigentlich Landwirt werden.
Stimmt, genau. Also ich muss sagen, das Gartenbau, das Kleinlandwirtschaftliche habe ich jetzt im Privaten quasi mir den Traum erfüllt, indem wir ein paar Kaninchen haben, ein paar Hühner, ganz, ganz klein und eben eine größere Nutzgartenfläche. Und da meine ich dann die Landwirtschaft quasi für den Eigenbedarf so hobbymäßig. Und dadurch macht es auch sehr, sehr viel Spaß. Und ja, mein Försterjob sieht ganz, ganz anders aus jetzt, als ich mir den am Anfang vorgestellt habe. Aber er ist sehr viel abwechslungsreicher, als ich mir das überhaupt hätte auch vorstellen können, weil viele Aspekte, die ich jetzt mache, die waren gar nicht Bestandteil zum Beispiel des Studiums oder noch weniger des Anwärterjahres.
Was zum Beispiel?
Eine Beratung zum Beispiel, eine Beratungstätigkeit für Waldbesitzende, was sie alles mit ihren Wäldern machen können oder vielleicht auch unterlassen sollten.
Oder kommt ja wieder dazu, also nochmal, ich will nicht auf dem Alter rumreiten, aber es ist manchmal vielleicht nicht auch schwierig, wenn du, sagen wir, du berätst ein Unternehmen.
Ja.
Und da kommt jetzt ein sehr sympathischer Josef Eichler daher, der aber einfach etwas jünger aussieht als der Durchschnitt der Leute, die du berätst. Oder ist das nur ein Problem meiner Generation? Was heißt ein Problem? Ist es ja nicht. Also wir wissen ja, dass die junge Generation das richtig gut drauf hat. Aber gibt es sowas da auch, so wie, sagen wir mal, im Forstbereich, dass man vielleicht nicht ganz so ernst genommen wird?
Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man den Leuten zuhört, ja, und abfragt, was die Leute eigentlich wollen. Ich kann mich zurückerinnern, dass wir hatten einen Rhetorikprofessor im Studium, der hat es eigentlich damals schon gesagt, dass das eigentlich das Wesentliche ist, dass man wirklich auf die Wünsche des Gegenübers eingeht. Häufig sind es ja dann Waldbesitzende und nur so kann man die auch zufriedenstellend beraten, ja, indem man versucht, deren Wünsche zu respektieren. Und tatsächlich ist das ja eigentlich sehr, sehr einfach.
Also ich meine, das behauptet ja jeder, dass das so gemacht hat, aber draußen, also wenn man schaut, die Waldbesitzenden, die hier zu uns zu den Trainings kommen, die kriegen ja immer was anderes erzählt. Ne? Dort treten ja Försterinnen und Förster auf, denen gegenüber, die sagen, mach das mal so und so und du hast ja überhaupt keine Ahnung. Wenn du das und das nicht machst, dann geht es deinem Wald schlecht. Also die fühlen sich gedrängt, etwas zu tun. Was du jetzt beschreibst, ist ja eigentlich der Idealfall, wie es eigentlich überall im Dienstleistungsbereich sein
Richtig.
Sollte, dass man mal fragt, was willst du überhaupt? Und dann mache ich das.
Genau. Und ich habe leider ganz, ganz viele Kollegen und Kolleginnen kennengelernt, die das bestimmt auch im Studium so gehört haben mal, die das aber vielleicht vergessen haben. Ja, im Anwärterjahr zum Beispiel ist mir ein Satz hängen geblieben. Ihr müsst Fachsprache verwenden, denn Fachleute zeichnen sich durch Fachsprache
Nein.
aus. Doch. Und diese Fachsprache, das höre ich jetzt ganz oft von Kunden, und die sagen, wir verstehen die Leute gar nicht. Ja, da kommt die Försterin, kommt der Förster und erzählt uns irgendwas.
Kannst du mal sowas auf Fachchinesisch sagen?
Ja, von wegen, der Bestockungsgrad in diesem Wald ist noch weit über dem Durchschnitt. Da muss auf jeden Fall, eine forstliche Maßnahme, eine Pflegehieb muss da erfolgen. Und damit, was ist ein Pflegehieb, was ist ein Bestockungsgrad, was ist ein Bestand? Das sind alles Fachbegriffe, damit kann ein Nicht-Förster, eine Nicht-Försterin in der Regel nichts anfangen. Und
das ist interessant, dass ihr da quasi dazu aufgefordert wurdet.
Ja.
Weil ich meine, also wenn, ja, ich weiß nicht, ob sich das besonders gebildet anhört, aber wenn man nicht verstanden wird, dann kann man ja eigentlich gar nicht arbeiten.
Eben. Und man hat ja auch immer mit Nicht-Försterinnen und Förstern zu tun, die in der Regel ja auch Waldbesitzende sind. Ja, Försterinnen und Förster, denen gehört ja seltenst der Wald selbst.
Aber es ist interessant, das ist ja letztendlich das, was mir auch immer wieder vorgeworfen wird, dass ich das zu sehr vereinfache. Da wird dann oft gesagt, es ist vermenschlicht. Ja, also ich finde menschliche Sprache eigentlich ganz nett, wenn Leute das verstehen.
Genau.
Aber da bin ich jetzt wirklich mal leicht fassungslos, weil ich dachte, das hätte sich ein bisschen geändert. Das ist doch klar, man arbeitet ja dann quasi gegen die Gesellschaft und ist aber auf der anderen Seite ja Dienstleisterin oder Dienstleister. Aber interessant, also dass das immer noch so ist, ja. Aber gibt es denn überhaupt den Beruf Försterin oder Förster?
Mittlerweile würde ich sagen, nein. Also der ist sehr vielgestaltig, vielseitig. Und natürlich gibt es auch Försterinnen, Jobs, die eben diese 1500 Hektar Reviere sind in der, für eine kleine Gemeinde und die da wirklich eigenverantwortlich alles machen. Aber je größer die Strukturen werden, gerade bei den großen Forstverwaltungen, ist immer mehr Spezialisierung dabei. Das heißt, man hat dann nur noch den Holzverkauf, nur noch Betreuung des Holzeinschlages, man rennt den ganzen Tag nur noch mit Sprühdose durch den Wald. Also solche Dinge, es ist wirklich sehr einseitig häufig, muss ich sagen. Und deswegen gefällt mir auch die Stelle aktuell ganz gut, weil ich eben diese Beratung habe. Ich bin trotzdem auch noch draußen im Wald. Ich mache ein bisschen Holzverkauf, koordiniere ab und zu noch einen Holzeinschlag und bin aber eben auch bei Veranstaltungen mit waldinteressierten und waldbegeisterten Menschen draußen im Wald. Und diese Abwechslung macht sehr viel Spaß.
Jetzt arbeitest du ja an Wohllebenswaldakademie und du hast vielleicht ja auch noch Kontakt zu den anderen Studierenden aus deiner Zeit oder vielleicht auch nicht. Würde mich nur mal interessieren, falls ja, bist du dann so ein bisschen wie ein Paria? Weil in der Forstbranche ist der Name ja ein rotes Tuch.
Nein, bin ich nicht. Also ich habe nur noch zu wenigen Kontakt. Also es sind eigentlich so die besten Freunde aus dem Studium. Und interessanterweise von denen macht nur noch ein Bruchteil tatsächlich forstwirtschaftliche Arbeit. Also einer, der ist Online-Marketing-Manager geworden. Andere ist im Bereich Naturschutz unterwegs für ein Planungsbüro. Und also mit denen kann ich nach wie vor ganz entspannt sprechen.
Das beruhigt mich. Also hier nochmal kurzer Einschub. Also es geht hier in dem Podcast nicht darum, junge Menschen davon abzuhalten, Forstwirtschaft zu studieren. Aber es gibt ja nächstes Jahr eine Alternative, habe ich ja schon darauf hingewiesen, wo wir genau das ganz anders zusammenführen wollen, damit das eben wieder genauso wird wie das, was du letztendlich machst. Ne? Aber zum Schluss nochmal, das ist aber nicht ganz ernst gemeint, eine Frage zu deinem Namen. Du hast ja letztendlich eine Josef Eichler. Also ich meine, bei mir, mal andersrum aufgezogen, ich habe mich mal mit dem Eckart von Hirschhausen hier im Wald getroffen und der sagte, Mensch, wir beide müssen eigentlich die Namen tauschen. Ne? Also ich Hirschhausen und er Wohlleben. Also wir beide haben unseren Namen nicht so passend ja, mitbekommen. Bei dir, hast du mal irgendeine Art Namensforschung gemacht, wo das herkommt? Das wirklich von Eiche oder...
Keine Ahnung. Nein, tatsächlich bis heute nicht. Aber es kommt ganz oft die Rückfrage. Also auch wenn ich mich am Telefon melde und dann irgendwie klar wird, ja, Förster, da kommt immer direkt, ja, ein passender Name zum Beruf.
Kannst du es noch hören?
Ja.
Ja, okay. Ja, ist ja auch schön. Ne?
Ja, doch.
Also, wie ich sag, ja,
bei dem aber ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Wäre aber interessant, muss ich auf jeden Fall angehen.
Also mit der Namensforschung, das machen wir dann ein andermal. Josef, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß bei deinem Beruf, wo sich das Bild anscheinend ständig verändert. Aber sowas finde ich ja spannend. Das Leben soll spannend sein und nicht langweilig. Ich fasse aber zusammen, dass du von keine Ahnung über klare Vorstellungen bis zu ganz anderer Arbeit irgendwo gelandet bist, wo du sagst, wenn du eine Vorstellung gehabt hättest, dann wäre sie wahrscheinlich so gewesen, eine Idealvorstellung. So, ja. So interpretiere ich es einfach mal. Freut mich total. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute draußen im Wald und vor allem mit den Menschen, die du dort begleitest.
Vielen Dank, Peter.
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert doch den Podcast gerne auf AudioNow, Apple Podcasts, Spotify oder anderen Plattformen. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich auch sehr freuen. Übrigens, könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wohllebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dann eine Gratis-Ausgabe dazu. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß beim Entspannen und bis zum nächsten Mal.